Herzlich willkommen. Ich freue mich, mit Karin wieder an unserer Serie zu arbeiten. Wir sind immer noch beim Thema psychologische Sicherheit und haben uns das spannende Wort toxische Positivität herausgegriffen. Immer wenn ich das jemandem sage, guckt er mich irgendwie an und überlegt sich, ob das nicht eigentlich ein Widerspruch in sich ist, ob das überhaupt geht oder ob das ein Modewort ist. Karin, magst du denn mal erzählen, wie wir zu diesem Wort gekommen sind oder was du darunter verstehst?
Ja, toxische Positivität ist natürlich ein Modewort, weil toxisch so eine Art Modewort ist für Verhaltensweisen, diese toxische Männlichkeit und so weiter, für Verhaltensweisen, die es anderen Menschen schwer machen, irgendwie gut durchs Leben zu kommen und die verletzend sind, abwertend sind, bewertend sind. Und betrifft ja so, das beschreibt ja dieses Wort. Toxisch und toxische Positivität ist ja eigentlich ein Paradoxon. So, wie kann Positivität giftig sein oder vergiftend wirken? Und früher hätte man vielleicht sowas Altmodisches gesagt wie Harmoniesucht oder ja, oder einfach auch fachlich zu sagen, die Unfähigkeit, Konflikte zu benennen und zu klären oder Spannungen zu klären.
Und das ist ja erstmal eine spannende Zusammenfassung. Es ist ja ganz spannend auch, dass wir in Zeiten, wo wir eigentlich immer mehr Konflikte um uns herum haben und wir ja auch alle durch die Pandemie den ein oder anderen Rückschluss für uns selbst gezogen haben, wie Leben jetzt so funktioniert, dass wir augenscheinlich an den Stellen, wo es vielleicht hingehören würde, noch mehr zur Konfliktvermeidung neigen, wenn es ganz, ganz viele Außenkonflikte gibt. Und wie stehst du denn dazu? Weil eigentlich ist ja immer unter dieser Positivität etwas verstanden, dass wir ja uns auch wertschätzen und respektvoll mit anderen Menschen umgehen. Und das ist ja eigentlich erstmal ein ganz schöner Gedanke. Also finde ich persönlich. Und wo kippt es denn dann? Wo wird es denn dann spannend? Was ist denn da der Unterschied?
Der Unterschied ist deutlich sichtbar für mich. Ich mache ja manchmal mit Teams oder auch mit ganzen Organisationen so einen Test zum Thema psychologische Sicherheit. Und da werden, es ist ein Online-Test und da werden 12 Sachen abgefragt. Irgendwie, ich erlebe Wertschätzung, auch wenn ich als anders erlebt werden kann. Ich kann darauf vertrauen, Feedback zu geben. Bei uns im Team würde niemand etwas tun, bewusst, was meine Arbeit beeinträchtigt. Solche Fragen sind da, die so das subjektive Empfinden anbetreffen. Und es gibt tatsächlich dann Teams, die sind in 11 von 12 Fragen wirklich voll im grünen Bereich. Die sind richtig, richtig gut. Da werden alle positiven Eigenschaften von psychologischer Sicherheit entweder häufig erlebt oder voll und ganz erlebt. Und diese Gruppen, die haben oft einen totalen Peak, also so einen Ausschlag bei der Antwort, wie zu oft sozusagen auf die Erfahrung. Bei uns im Team werden Spannungen, Konflikte und Probleme offen angesprochen und geklärt. Das wird dann eher selten gar nicht erlebt oder da ist dann ganz oft, dass da dann sehr positive Teams und sehr positiv gestimmte Organisationen da einen riesengroßen neutralen oder mittleren Bereich haben. Und das finde ich immer ganz spannend. Das ist so ein Muster, was dann wirklich in sozialen Systemen entsteht, die ein Harmoniemuster im Umgang miteinander haben. Und das ist für mich ist das wenn man jetzt wirklich so auf ja, Systeme, auf Gruppen, auf Familien, auf Arbeitsteams oder Vereinsgruppen guckt, das ist die Schattenseite von einem sehr positiven, wertschätzenden Umgang miteinander und von dem Anspruch, dass wir es oder also von so Teams, die sich feiern, weil sie sagen, wir sind total solidarisch miteinander. Und im schlimmsten Fall hat das Ergebnis, dass eine Welle von ungeklärten Spannungen und Konflikten vor sich herschieben, die dann in manchen Situationen dann einfach explodieren und die Leute fassungslos hinterlassen und wo sie dann das Gefühl haben, da ist jetzt, wenn so ein Konflikt wirklich dann hochkocht, sofort die Angst haben, dass jetzt alles kaputt geht. So. Ist das
Ja,
deutlich
also
genug erklärt?
ich verstehe dich und kann dir auch folgen. Ich frage mich jetzt natürlich mehrere Fragen auf der einen Seite. Also ist das wirklich eher ein Problem von Teams, die, sagen wir mal, ansonsten erfolgreich und harmonisch sind? Und auf der anderen Seite frage ich mich jetzt, wäre es dann besser, man wäre nicht harmonisch erfolgreich, sondern gleich von vornherein so ein Bataillon von Einzelkämpfern, was ja vielleicht für Teams auch nicht unbedingt eine spannende Lösung ist. Also es kann auch funktionieren, ist aber eine ganz andere Kultur. Und es ist ja so eine ganz feine Linie, die für mich ganz schwer aus unterschiedlichsten, auch psychologischen Aspekten, wenn wir von Sicherheit reden, zu fassen ist, weil im Endeffekt ist das ja irgendwo zwischen einem People-Pleaser und einem Hardliner-Ecke, die sagen, hier, du sollst arbeiten und dich nicht wohlfühlen. Und den Dritten, die irgendwie sagen, aber es war doch noch so schön gestern, da schlucke ich lieber und behalte alles für mich. Und ich finde, damit sind wir an einer sehr, sehr spannenden Grenze. Also Frage 1, ist es wirklich so, dass das meist eher die harmonischen Teams sind, die es erwischt? Und Frage 2, was wäre denn die Alternative?
So toxische Positivität erwischt jetzt meiner Erfahrung nach wirklich eher die Teams, die einen Anspruch haben an harmonischem oder an einem wirklich wertschätzenden Umgang miteinander und die auch selber stolz sind darauf, wie gut der Team Spirit oft ist. Und die Lösung darauf ist wirklich, also warum das sich negative Folgen haben kann, ist wirklich erstmal ein Blick auf die Definition von psychologischer Sicherheit. Denn das bedeutet ja, dass Menschen nicht sich immer wohlfühlen in einem Team, sondern in diesem Umfeld, in dem Umfeld, in dem sie sind, frei heraus reden können, reagieren können, kritische Sachen sagen können, herausfordernde Ideen auch sagen können, Beobachtungen teilen können, die auch für andere Menschen vielleicht mal schwer zu verkraften sind, weil sie durchaus auch als kritisch erlebt werden können. Und dass diese freie Widerspruch und die Gegenrede und das für sich selber einstehen oder für eine Idee einstehen, dass das gelebt werden kann in einem sozialen Umfeld, ohne dass die Menschen befürchten müssen, sozial sanktioniert zu werden oder negative Reaktionen erstmal befürchten müssen. Das ist im Kern psychologische Sicherheit sozusagen, die Sicherheit auch Widerspruch einlegen zu können oder auch mal was Kritisches zu sagen. Und da wird sehr schnell klar, dass so ein Harmonieanspruch oder so Teams, auch die im Harmoniemuster miteinander umgehen, sich da eine Chance nehmen zu lernen, sich zu entwickeln, sich zu verändern, besser zu werden, weil Widerspruch, kritische Gedanken, möglicherweise als schwierig erlebte Gespräche einfach nicht geführt werden.
Und diese ganze Idee dahinter, also es ist ja ein Riesenthema, diese Positivität oder dieses Konfliktvermeiden ist ja auch im, also das können wir ja auch alle mal auf unsere Beziehungen runterbrechen oder ähnliches. Also ich habe auch eine Menge Sachen schon erlebt, wo man plötzlich nach 3 Jahren die Abrechnung für die letzten 3 Jahre bekommen hat und sich fragen konnte, wo kommt denn das jetzt eigentlich her? Ich habe dich doch immer gefragt, wie es dir geht, ne? Also da kriegt man ja dann plötzlich, vor 3 Jahren habe ich den Müll runtergebracht, du nicht, ne? Also das sind ja, also in unserem Gehirn, unserer Psyche ist es ja ganz einfach so, es sammeln sich ja Dinge. Also egal, wie wir es runterwürgen, wir würgen es ja immer in der Idee runter, morgen wird es besser und es passiert nicht wieder. Und das ist eine ganz wundervolle Idee, die ja bestenfalls klappen würde, aber eigentlich hat die Realität gezeigt, nicht immer so klappt. Jetzt ist das so ein bisschen wie bei einer Gehirnwäsche, was da ja passiert, weil wir schwanken ja, wenn ich Harmonie möchte, dann möchte ich ja auch keinen verpetzen, dann möchte ich ja auch keinem wehtun. Und dann bin ich auch bereit, häufiger den Mund zu halten, als es vielleicht gut wäre für mich und für den anderen. Und da sind wir ja an einem sehr, sehr kritischen Punkt, weil wenn ich Gehirnwäsche mache, mache ich das ja relativ einfach. Dann mache ich erstmal was Kleines und gucke mal, wie du reagierst. Und wenn du jetzt einfach dich nicht beschwerst, dann habe ich ja schon mal was gewonnen und dann versuche ich es beim nächsten Mal ein bisschen härter. Und so kann man das Ganze ja ausweiten. Übrigens können wir das alle. Also das ist ja schon in der Kinder- und Jugendpsychologie extrem sichtbar, wie Kinder ihre Grenzen versuchen auszudehnen. Also ist für uns alle ja nichts Neues. Also das haben wir selber gemacht und können wir sicherlich im Erwachsenenalter auch. Jetzt ist die große Frage, wenn ich in einem Team bin, und das ist auch immer was ich mir auch in der sozialen Arbeit ja sehr angucke. Also es ist eine sehr feine Grenze zwischen, nennen wir es mal irgendwie, auch mal was gerade sein lassen. Also man muss ja auch nicht bei jeder Sache gleich draufhauen, einen Fehler aufzeigen oder sagen, das hast du jetzt nicht gut gemacht, und aber der Gegenseite auch wirklich zu sehen, jetzt ist es aber an der Zeit, mal den Mund aufzumachen, weil solche Selbstläufer kumulieren. Hast du denn in deinem Buch und deiner Erfahrung, da hast du ja sehr, sehr viele praktische Tipps, gibt es auch dazu praktische Tipps, das aufzubrechen?
Ja, ich denke erstmal doch mal dieses, also auch gerade in der sozialen Arbeit, dieses, würde ich gerne noch mal so ein Beispiel sagen, wie man so diese Muster wirklich dann auch erkennt und wie schädlich so ein Positivitäts- oder so ein Harmoniemister machen. Also so ein, ich sag mal, so ein toxisches, verletzendes, gewaltvolles Konfliktmuster habe ich mal erlebt. Also so, das geht gegen Team, die müssen viele Förderanträge schreiben für die Menschen, mit denen sie arbeiten. Und da hat eine Führungskraft, das war dann irgendwie ganz schwierig und das Team hat auch total allergisch darauf reagiert und unter Hochlass, unter Stress dann irgendeiner Person gesagt zu dem Förderantrag, das ist jetzt echt Mist und Scheiße, ich habe die Schnauze voll, du schreibst jetzt keine Förderanträge mehr. Punkt. So. Große Verletzung, das geht natürlich auch gar nicht. Und gleichzeitig haben wir das in der Führungsrunde mal bearbeitet und dann sagt eine andere Teamleiterin da, ja, weißt du, ich glaube aber, wie ich damit umgehe, das ist totale Selbstausbeutung. Ich sage dann, wenn die Förderanträge nicht korrekt sind, sodass die Kostenträger das bezahlen können, dann sage ich den Kollegen, du, das ist schon echt gut. Wäre das okay für dich, wenn ich noch etwas daran nacharbeite? Das ist das totale Gegending davon. In diesem, das ist für mich toxische Positivität, weil sie dadurch die Möglichkeit zum Lernen und zur Potenzialentfaltung und zur Entwicklung einfach total verpasst wird. Und diese Führungskraft selber auch sagt, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. So, also so, das ist eine totale Selbstausbeutung dann auch in dem Sinne dann auch noch gefährlich. Aber jetzt habe ich die mit den Beispielen, jetzt habe ich die letzte Frage vergessen.
Was machen wir denn jetzt? Das ist die große Frage. Also, wie schaffen wir denn mit diesem praktischen Ansatz jetzt wirklich mal davon wegzukommen?
Ich finde es wirklich sozusagen wirklich potenzialorientiert bei Teams, gerade in der sozialen Arbeit. Oder auch bei anderen, ich war bei allen anderen auch, wo die selber das so feststellen oder wo ich die These habe, dass die ein ausgeprägtes, fast gefährliches Harmoniemuster im Umgang miteinander machen, also so toxische Positivität leben. Das heißt, sie geben kein ehrliches Feedback, sie neigen zu Gruppendenken bei gemeinsam getroffenen Entscheidungen, Spannungen sammeln nicht sich an und werden nicht geklärt. Das sind so Beobachtungskriterien, die man haben kann. Und wenn ich, das ist total erleichternd, wenn ich denen sage, das ist die Schattenseite von der wirklich sehr hellen, sehr lichten, sehr leuchtenden Seite von eurem positiven und psychologischen sicheren Miteinander. Und ich sage, Leute, ihr könnt euch dafür feiern, dass ihr so eine gute Qualität in der Zusammenarbeit habt und dass ihr so viel Klebstoff habt. Und wenn ihr, und aber entwickelt eine Achtsamkeit darauf, dass dieses Thema gefährliches Unterdrücken von Spannung, Gegenrede, Konflikten oder einfach anderen Meinungen oder auch kritischen Feedback. Achtet darauf, dass das eure gemeinsame Basis auch gefährden kann. Also so, das ist der Dreh, wo ich da rangehe. Und da erlebe ich dann wirklich ein großes Aha, das ist ja spannend. Das heißt, wir müssen ja unseren Schatz verteidigen und dann gehört es auch dazu, dass wir mal was Kritisches sagen. Und das ist der erste Schritt. Und dann kann man ganz praktisch, es gibt dieses, ich weiß nicht, es gibt diesen Begriff des spannungsbasierten Arbeitens. Das ist ein Handwerk. Das heißt, man nimmt die emotionale Ladung aus unterschiedlichen Perspektiven und Bedürfnissen raus und sagt, das ist einfach ein Unterschied. Da gibt es eine Spannung. Und erlebe einen Ist-Zustand und ich habe im Kopf einen Soll-Zustand, der noch nicht erreicht ist. Das ist dieser Unterschied oder zwei Leute haben eine andere Meinung. Und dann gibt es eine Spannung. Das ist der Unterschied. Da fließt auch Energie. Und dann kann man diese Spannung benennen. Und dann kann ich sagen, du, ich habe eine Spannung auf einer Skala von 1 bis 10. Die ist 3. Können wir irgendwann mal darüber sprechen? Das ist nicht so schlimm. So. Und ich kann aber auch sagen, du, ich habe da eine Spannung, die ist jetzt mittlerweile bei 9 von 10. Das ist wirklich dringend. Das müssen wir bitte auf der nächsten Teamsitzung als Spannung bearbeiten. Und das ist schon eine Art von so Entladung von dem emotionalen Gehalt davon. Da kannst du ja noch viel erzählen, was so Spannung, Stress, Konflikte sozusagen im Gehirn mit Menschen machen. Es hilft, Feedback-Trainings zu machen, speziell was das Thema schwierige Gespräche führen und Spannungsfeedback zu geben. Und es hilft auch, Intimrunden, wenn es um wichtige Entscheidungen, Themen, so diese. Den Advocatus Diaboli oder die kritische Perspektive zu delegieren und zu sagen, wer möchte denn jetzt hier die Perspektive einnehmen und daran rütteln, was wir hier gemeinsam entscheiden und tun wollen. Das heißt, dass das wirklich jemand aus einer Rolle heraus tut. Das sind so Sachen, wo man da wirklich ganz einfach, also kleine Werkzeuge, wie man diese toxische Positivität, mit einer Aufmerksamkeit bearbeiten kann.
Jetzt hast du so viele Punkte angerissen, dass ich jetzt aufpassen muss, nicht zu schwadronieren, dass ich versuche, es etwas kurz zu halten. Also was du gesagt hast, finde ich höchst spannend, stelle mir aber natürlich jetzt sehr unterschiedliche Szenarien vor. Und das Interessante, also fangen wir mal mit der sozialen Arbeit an. Ich habe ja auch die Ehre, professionelles soziales Arbeiten zu lehren, also mit Klient und Klientin. Und die größte Herausforderung besteht eigentlich am Anfang, weil gute Sozialarbeit heißt immer, ich mache eine Triade am Anfang. Bedeutet, ich erkläre, was ich möchte, ich erkläre dem anderen, was die Konsequenzen sind, wenn er das nicht tut. Und ich erkläre aber auch, wenn wir uns einigen, dass wir einen gemeinsamen Weg finden können. Das nennt sich ja Beratungsbündnis. Und genau diesen Dreierpunkt verpassen viele Sozialarbeitende einfach, weil es ihnen unangenehm ist. Und wir üben dann, das zu formulieren, ohne dass es wie eine Drohung klingt. Da kann man übrigens Tage und Wochen sich mit beschäftigen, weil es möchte ja keiner sagen, dass man eine Sanktionsmöglichkeit hat, die man auch ausüben muss, weil gerade die Sozialarbeitenden dürfen ja oft mit ihren Klienten das machen, was die nicht wollen und ihnen beibringen, was sie wollen sollen. Und diese Triade ist genau das Problem auch im täglichen Leben. Und wie du schon eben sagtest, was macht Stress mit unserem Gehirn? Also das ist ja relativ einfach, kann auch jeder für sich selbst mal probieren, wenn wir einfach Stress macht blöd. Also um es mal ganz einfach zusammenzufassen. Wir gehen in Kampfmuster zurück und Das kann man ganz einfach ausprobieren, wenn man versucht, in einer Stresssituation zum Beispiel eine Jacke andersrum anzuziehen. Also nicht erst mit dem rechten Arm rein, wie man es gewohnt ist, sondern mit dem linken. Dann bringe ich jemanden in Stress, sage, steh mal auf irgendwie. Also es reicht auch in den Vorlesungen, wenn ich sage, steh mal auf und zieh mal bitte die Jacke andersrum an. Das ist eigentlich schon genug Stress, dass man merkt, es geht nicht. Also wir fallen ganz klar auf unsere ausgetretenen Wege zurück und das heißt Training. Und da gibt es leider eine sehr, sehr gemeine Regel, wenn ich überhaupt an meine ursprünglichen Verhaltensweisen etwas ändern will, muss ich das 100 Tage am Stück ausprobieren und darf, damit das Verhalten irgendeine Chance hat, in unsere Urprogramme zu kommen, nicht mehr als 24 Stunden Pause machen. Das Gehirn ist derart fies, also wenn ich mehr länger als 24 Stunden Pause mache, falle ich auf null zurück. Das bedeutet, jede Verhaltensmodifikation muss ich 100 Tage trainieren und zwar mit maximal 24 Stunden Pause. Wenn das klappt, klappen auch die Veränderungen, aber mit dem ist ja mal sehr witzig, das mache ich ja in sehr, sehr vielen Trainings, heißt, wir probieren das aus und dann müssen die Menschen leider ein Tagebuch führen mit Uhrzeit und wenn sie mir erzählen, es hat nicht geklappt, sage ich ihnen meistens, zeig mal dein Tagebuch und das wollen sie mir dann auch nicht zeigen. Also das ist so die andere Sache, also das ist die zur Verhaltensmodifikation. Und diese spannende Sache, die du eben gesagt hast, diese offene Feedback-Kultur, dann sind wir ja auch sofort bei Wolfs- und Giraffensprache. Also wie sage ich es denn meinem Gegenüber? Jetzt stelle ich mir aber was anderes vor. Also du berichtest von Teams, die wirklich auch miteinander wollen und auch einen gemeinsamen Grund haben. Jetzt sehe ich aber in meinen Beratungen ganz oft so Selbstläufer. Also da ist ein Chef, eine Chefin, die beim ersten Mal sagt, okay, ich gebe euch jetzt Zielzahlen, alle schon total zähneknirschend, nehmen die hin, kriegen schon die erste Krise. Ne? Also hintenrum großes Getöne, das können wir eh nie schaffen, aber vornerum ja machen wir. Aus einer nachvollziehbaren Angst um den Job. Dann irgendwie dachte man, man hat es geschafft, aber nein, in der nächsten Sitzung kommen neue Ziele dazu. Und auch die nimmt man wieder zähneknirschend hin und versucht dann mal, vielleicht ist dann auch die eine oder die andere mutig und sagt, das können wir doch nicht schaffen, ja, aber wie sollen wir das denn machen? Der kriegt dann am besten noch eine gebügelt. So. Dann fängt das Team an zu denken, was man denkt und man antizipiert schon die schlechten Entscheidungen von Chef oder Chefin. Es gibt plötzlich ein Gegeneinander, dann gibt es immer den oder die eine, die sich dann, nennen wir es mal, als neuer interner Teamleiter aufspielt und die Party Kraut im Griff hat und sieht, ich kann meine Vorteile nutzen. So, das machen wir ein halbes Jahr, so ein Spiel. Dann habe ich entweder Leute, die kündigen oder völlig frustrierte Mitarbeiter. Was ich auf jeden Fall nicht habe, ist eine gemeinsame offene, positive Feedback-Kultur. Das Interessante ist immer, wenn ich dann in diesen Teams die Vorgesetzten frage, dann sagen die sowas zu mir, aber es konnte doch jeder seine Meinung sagen. Und schon haben wir den Salat. Und was würdest du denn aus dem Buch und der Idee der psychologischen Sicherheit da machen?
Das ist, was würde ich denn machen? Es
Genau.
kommt auch an, wenn ich in so einen Prozess mit reinkäme oder wo die Interventionsfenster wirklich einfach sind. Ganz am Anfang, sagen wir mal so, es kommt dann da rein, irgendwie so ein Team und da ist dann schon irgendwie ganz viel Geschirr zerbrochen. Und dann würde ich wirklich zurück zum Anfang gehen und einfach fragen, Ebene der Zugehörigkeit, also so auf die erste Basisebene, auf der sich so ein gutes, stabiles Umfeld für Zusammenarbeit und auch Führung entwickelt. Ich würde einfach zurück auf Anfang gehen und sagen, irgendwie, wie sehr fühlt ihr euch zugehörig hier? Was ist letztendlich der Sinn, eurer gemeinsame Sinn eines Arbeit und eurer Arbeit und was ist der. Wo seht ihr echt, wo ist eure Motivation, sowohl als Individuum, als auch für das Team, als auch für die ganze Organisation, das jetzt in irgendeiner Weise zu lösen? Und wenn da deutlich wird, durch ja, nonverbal oder auch klare Kommunikation, dass die Leute innerlich schon weg sind, Die werden ja auch woanders gesucht im Augenblick. Dann kann man nur sagen, dann braucht es eine andere Zusammensetzung von dem Team oder es braucht eine Konsequenz oder es braucht eine Coaching von der entsprechenden Führungskraft. Oder man muss dann im Bereich Organisation gehen und sagen, unter diesen Rahmenbedingungen ist diese Art von Arbeit nicht möglich. Wie können wir das verändern? Also so, das ist wirklich dann für mich der, es gibt so einen systemischen Grundsatz, der heißt Verzicht auf Leugnung. Und das ist die Basis, um so wirklich so ganz schwierige Situationen jenseits von toxischer Positivität oder Zähneknirscht, ich mache das mit, ich suche mir innerlich einen eigenen Job oder ja, ich kann was sagen, aber ich traue mich nicht, weil es bringt ja eh nichts. So, wenn man wirklich daran arbeiten will, dann muss man wirklich zurück auf Anfang gehen. Letztendlich Sinn, Motivation und Rahmenbedingungen, finde ich. Da irgendwie so Minisachen zu machen und zu sagen, jetzt machen wir Konflikttraining oder ein Feedbacktraining, das würde ich nicht tun. Das ist Tönchen.
Das ist eine sehr ehrliche Antwort, wo du ja weißt, dass du mir ein bisschen aus dem Herzen sprichst. Also ich finde, sehr viele dieser Ideen von Trainings sind einfach nur Makulatur oder werden aufgesetzt, damit der Form Genüge getan ist.
Ja.
Und mich erinnert das immer unheimlich. Habe ich dir schon mal erzählt, wie man Flöhe dressiert? Fällt mir dabei ein? Nein.
Nein, mit der Geschichte.
Genau, also es gibt ja Floh, es gab Flohzirkusse und so ein Floh kann, was er wirklich richtig gut kann, ist springen. So ein Floh springt, der ist irgendwie, weiß ich nicht, 5 oder 10 Millimeter hoch und springt 2,5 Meter hoch und fast 1 Kilometer weit. Und die wollte man ja irgendwie in den Zirkus packen und da hat man sich Folgendes gedacht, man setzt denen einfach eine Glasplatte links und rechts hin. Und immer wenn der Floh gesprungen ist, hat er sich halt rüber gescheppert, ne? Also relativ einfach. Und dann hat man die Glasplatte so lange runtergemacht, bis der Floh halt wirklich auf dem Boden geblieben ist. Also man hat den nicht gepresst oder so, aber der hatte einfach so Kopfweh, dass er keine Lust mehr hat. Und ist weder nach links noch nach rechts gesprungen. Und das Interessante ist, dann hat man nach einiger Zeit die Glasplatten weggenommen und der Floh springt einfach nicht mehr, weil er sich dann einfach keine Lust mehr hat, den Kopf zu scheppern. Und so ein bisschen, so sind wir Menschen ja auch. Also wir können zwar nicht so hoch springen und auch nicht so weit, aber wir nehmen ja solche Handlungen an und auch vorweg und vor allen Dingen interpretieren wir sie und dann kommen sehr unterschiedliche Persönlichkeitsmuster dazu. Und manche Dinge sind dann auch in den Brunnen gefallen, was in Fachkräftemangelzeiten ja sehr, sehr dramatisch ist. Und manchmal kommt Mann, Frau da auch nicht mehr gut raus, also selbst mit den besten Trainings, wenn nicht alle bereit sind, von vorne zu starten. Und da finde ich, hast du eben was sehr, sehr Schönes gesagt. Die Tünche macht es nicht. Also man kann es einfach irgendwann nicht mehr retten, beziehungsweise wenn man es retten will, muss man es mit sehr, sehr harten Maßnahmen und auch klarem, ehrlichen Feedback. Und jetzt sind wir schon fast kurz vorm Schluss. Was würdest du denn vielleicht noch gerne zu toxischer Positivität sagen?
Ja, das ist dieser Begriff, den ich eben schon gesagt habe, bei dem, wo es so wirklich so ein Karren so ganz, ganz festgefahren ist. Der Schlusssatz wäre ein Verzicht auf Leugnung bei gleichzeitiger wertschätzenden Grundhaltung. Nicht immer nur loben oder sowas, aber so der Anspruch wirklich, wir können dann gut zusammen, gerade wenn es um die Wurst geht, wenn es ums Eingemachte geht, so der Verzicht auf Leugnung, gepaart mit einem offenen Begegnen, wertschätzende Grundhaltung, die muss man prüfen. Manchmal hat man durchaus nicht die Stimmung, wo man nicht in der Lage ist, wenn man so gerade so von Konfliktstoffen geflutet ist, dann kann ich das nicht. Dann finde ich jemanden nur doof. Das heißt, diese Haltung einnehmen und dann nicht mehr zu leugnen, sondern einfach aufrichtig zu sein, kann eine unglaubliche Chance sein.
Vielen Dank. Und dazu kommt noch so ein bisschen meine letzte Frage. Was ist denn, wenn der Fisch vom Kopf stinkt? Was machen wir denn dann mit toxischer Positivität? Das ist für einen Hamburger vielleicht eine ganz schöne Frage.
Ja, das ist es schwer. Kann man den Kopf so waschen, dass er duftet?
Okay.
Das ist wirklich ein unendlich schweres Thema. Der Führende geben da den Ton an. Aber gerade wenn wir jetzt das wirklich umdreht, dass es nicht irgendwie so wirklich also ein furchtbarer Mensch ist, der an der Spitze einer Organisation ist oder führt, sondern eine Person, die ausgesprochene Muster der positiven, gefährlichen Konfliktvermeidung trägt. Also solche Menschen, mit denen lässt sich arbeiten. Das heißt, die kann man wirklich dazu kriegen, dass sie mehr duften als stinken, dadurch, dass sie einfach im Coaching und insgesamt 100-Tage-Programm, ich lerne, schwierige Sachen anzusprechen, weil die auch begreifen, dass es für sie ein Entwicklungsthema ist. Die Fische, die vom Kopf komplett stinken, weil sie einfach fiese Menschen sind, ne? Also Soziopathen, Psychopathen, du beschreibst die auch alle in deinem Buch, weil sie einfach fiese Menschen ist. Da würde ich sagen, da kann ich nichts machen. Da braucht es Compliance-Regeln im besten Fall, Verhaltensregeln für Führende, auf die sich Mitarbeitende beziehen können. Braucht es Regeln und Konsequenzen.
Besser hätte ich das Schlusswort fast nicht formulieren können, Karin. Also wir bleiben in Hoffnung auf gewaschene Köpfe und Menschen, die ihre Meinung sagen und sich wertschätzend miteinander auseinandersetzen. Ich danke dir vielmals und wünsche uns beiden noch mehr, nennen wir es mal, wirkende psychologische Sicherheit in vielen Bereichen.
Genau. Lass die Flöhe springen.
So machen wir das.
Genau. Bis dann, Daniela. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
Danke, tschüss.